Genau. Mein Name ist Christiane Schmid, bin die Tochter vom Dieter Schmid, einigen vielleicht bekannt. Ich bin seit knapp 7 Jahren, war ich jetzt Missionarin in Brasilien, Sao Paulo. Habe dort unter Randgruppen gearbeitet, wohnungslos, Drogenabhängige, Prostituierte, Transvestiten, das ganze Paket. Und bin jetzt wieder zurück. Bin im Moment dabei, mich neu zu orientieren. Habe ganz stark gemerkt durch viele Prozesse letztes Jahr, dass es dran ist, wiederzukommen, dort abzuschließen. War natürlich auf der einen Seite hart, auf der anderen Seite ist es ja immer so, wenn wir wissen, Gott führt uns weiter, ist es auch immer verbunden mit Schmerz und mit einer ganz großen Vorfreude. Und das darf ich immer wieder erleben. Ich freue mich auf neue Herausforderungen, ich freue mich auf Neues, genau. Soweit zu mir, aber um mich geht es heute nicht, weil ich darf ja heute predigen, das ist ein großes Privileg. Und deswegen möchte ich euch einfach jetzt kurz bitten, wir möchten jetzt ganz kurz, wirklich nur eine Minute oder so, eine Zeit vor Gott haben. Und mir wäre wichtig, dass jeder von uns seine Erwartungen an ihn formuliert. Weil ich kenne, also wenn ich so von mir mal ausgehe, ist es, ich höre gern Predigten, aber oft ist es so eine Erwartung, also so, jetzt schauen wir mal, was kommt und dann gucken wir mal. Und ich habe gemerkt, wenn ich wirklich erwarte von Gott, und ich denke, das können viele auch von ihren eigenen Erlebnissen berichten, wenn wir erwarten, dann bekommen wir mehr, sagen wir mal so. Ne? Und deswegen wollen wir das jetzt kurz machen, einfach jeder für sich. Jeder kommt ja aus einer anderen Situation, jeder hat sein eigenes Paket zu tragen. Und das wollen wir jetzt einfach in Stille kurz formulieren und dann gehe ich weiter. Ja, Vater, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass du heute hier bist. Du bist ein Gott, der ist da, der ist präsent, der ist aktiv, der kümmert sich um uns, dem sind wir wichtig. Und wir erwarten, dass du heute zu jedem von uns sprichst, auf die Art und Weise, wie jeder von uns im Moment dich erleben soll, muss, kann, darf, in aller Freiheit. Amen. Genau, es war ja Pfingsten letzte Woche, ich habe den Pfingstgottesdienst online geschaut und es war einfach mal wieder schön, sich darauf auszurichten und nochmal drüber nachzudenken, was ist eigentlich passiert. Und als ich mich hier dann vorbereitet habe, habe ich gedacht, gehen wir einfach mal weiter. Guck mal, was kam denn eigentlich danach? Jetzt wissen wir ja, der heilige Jesus ist gestorben. Ne? Was passiert so davor? Ne? Vor dem Ereignis, wo ich jetzt auch drüber sprechen möchte, Jesus ist auferstanden, er ist gestorben, auferstanden. Er gab seinen Jüngern die Anweisungen und hat sie nochmal eingeführt oder nochmal klar gesagt, was es bedeutet, wenn er weggeht, dass der Heilige Geist kommt. Dann kommt seine Himmelfahrt, dann kurz danach, dann gibt es noch die Szene, wo Matthäus an die Stelle von Judas tritt. Da wird ja nochmal geguckt, wer wird jetzt die Stelle von Judas einnehmen, der ja Jesus verraten hat. Und dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, das ist natürlich ein sehr krasses Erlebnis gewesen, wenn man das jetzt so bedenkt. Und dann erklärt Petrus den Juden aus aller Welt, was geschehen wird. Und dann kommt noch ein kurzer, wenn man jetzt das so in der apostolischen Geschichte durchguckt, kommt dann noch so eine kurze Zusammenfassung, wie so das Leben geregelt ist und der Zusammenhalt der Christen, also der Gemeinde, die Jesus folgen. Und das passiert alles ja relativ zügig aufeinander. Ne? Für uns ist das, ich glaube, wir können uns das kaum vorstellen. Da war ja, also es waren ja diese 3 Jahre mit Jesus, dann all das, was ich gerade noch mal kurz zusammengefasst habe. Und dann kommt er jetzt, also wenn ich mir das so vorstelle, denke ich ja, und jetzt, was jetzt? Und ich denke, vielleicht ist das auch ein bisschen die Frage, ich habe mir das noch mal ganz bewusst gemacht, nach der Predigt vom Klaus die letzten Sonntag, diese Frage, ja und jetzt? Jetzt auch in diese Zeit, ne, wir haben ja jetzt das Privileg, nochmal unser Leben zu bedenken, ganz konkret, nicht ganz unfreiwillig, aber ich denke, jeder ist so in neue Prozesse reingekommen durch diese Zeit und nochmal, ich muss gestehen, ich sehe es heute als großes Privileg. Für mich hatte das auch ganz persönliche Auswirkungen. Ich habe meinen Einsatz dort früher abgebrochen, konnte mich nicht verabschieden und so. Ganz neue Prozesse und habe natürlich mir das auch alles anders vorgestellt, wie ich denke, jeder auch so. Und trotzdem finde ich es unglaublich spannend, weil ich glaube, es ist ein Moment, wo wir das Privileg haben, Gott nochmal ganz anders und ganz, ganz, ganz tief und ganz besonders zu erleben. Und ich denke, so ähnlich ging es den Jüngern auch. Also die waren ja jetzt war ja auch was völlig Neues angebrochen. Ja? Es war ja auch die Sicherheit weg. Jesus war ja trotzdem auch eine Sicherheit. Den konnten sie immer fragen. Ich meine, er hat die Jünger ja auch in der Zeit, in der sie unterwegs waren, ab und zu alleine losgeschickt. Aber er war ja nicht mehr in Person da. Klar, der Heilige Geist war da, aber das war ja auch ein neues Mittel oder neuer Zugang vielleicht zu Gott. Und ich fand es nochmal spannend nachzulesen, was haben die denn jetzt gemacht? Jetzt war ja dieses Ereignis passiert. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 3 bis 18. Also wenn jemand vielleicht die Bibel dabei hat oder kurz im Handy das aufschlagen möchte, ist vielleicht ganz spannend, weil ich habe es natürlich jetzt nicht auf Beamer. Aber ich würde es jetzt kurz vorlesen. Ich lese es nach der NGÜ, also nach der neuen Genfer Übersetzung. Apostelgeschichte 3, 1 bis 8. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Es hört sich ziemlich ähnlich an wie viele Wunder, die Jesus auch vollbracht hat, nur dass eben hier die Besonderheit ist, dass es eben Johannes und Petrus waren. Die haben ja später nochmal ganz anders gewirkt, wenn man die Briefe durchliest und auch so sieht, man so sieht, wie ihre Entwicklung oder wie sie auch nochmal ganz viel anders, nochmal anders gewirkt haben. Und es war aber so dieses erste Wunder, also ohne Jesus präsent als Mensch auf der Erde. Und zwar im Prinzip Petrus, wer war beteiligt an dem Ganzen? Es war einerseits Petrus, der war, kurz vorher war ja diese ganze Geschichte damit, dass er Jesus verleugnet hat. Jesus musste ans Kreuz, auferstanden und dann diese Szene am Flussufer, wo es nochmal darum geht, dass Jesus ihm ganz bewusst wirklich auch diese Vergebung ausspricht und sagt, ich liebe dich, Petrus. Also es war ja alles relativ kurz aufeinander. Und Johannes, ne? Johannes sagt man ja, der war auch einer der engsten von Jesus, also sie zwei waren da unterwegs. Und wer noch in dieser Szene an sich beteiligt ist, der Bettler. Und dieser Bettler, der war schon immer gelähmt. Also von klein auf, der kannte es nicht zu gehen. Das war so gesagt, so gefühlt sein Schicksal. Er war arm. Sein Alltag bestand eigentlich dahin, dass er dorthin getragen wurde. Man weiß nicht, ob es die Familie oder Freunde oder wer auch immer war. Und der saß da jeden Tag und es war sein Leben. Er ist ein bisschen, wenn man das so guckt, in dieses soziale Verhältnis damals durch soziale Netz geflogen, weil er war ja nicht Weiße, gut, das weiß man nicht, aber er war jetzt nicht Witwe oder, also es gibt ja so Regeln im Alten Testament, die ganz klar waren für das jüdische Volk, wie man mit Menschen, die bedürftig sind, umgeht. Und so ein Gelähmter und Bettler, das war so ein bisschen derjenige, der auch jetzt nicht so ganz in das Soziale, also der ging da ein bisschen durch. Also er musste auf jeden Fall sein täglich Brot dort so sich erbetteln. Und wenn man guckt, was bedeutet Armut im Alten Testament, das war nicht so das Ideal, das war auf jeden Fall nicht das Ideal. Und es wurde sogar manchmal auch als übel betrachtet. Ja? Es gibt natürlich auch Stellen, wo man sagt, Armut wird jetzt aus Sünde heraus und so, aber da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Ich denke, es ist ziemlich klar, er ist eben schon gelähmt auf die Welt gekommen. Und im Alten Testament ist ganz spannend, es gibt ja diese Bestimmungen, diese Sozialgesetze, dass die Leute, die bedürftig sind, die bekommen immer einen Anteil. Also es steht ganz ausführlich da drin, wenn das jemand lesen will, kann er das nachher nachlesen. Im Prinzip hat Gott für alles gesorgt. Er hat auch gesorgt, dass die Armen und Bedürftigen quasi in das soziale Netz kommen. Aber natürlich im Laufe der Menschheit, wie so oft, gab es dann die sich mehr bereichern wollten. Und das Ganze kam so aus dem Ungleichgewicht, dass das ganze System letztendlich nicht mehr aufging. Und es gab eben wirklich diese Unterschicht. Und dazu hat eben dieser Bettler gehört. Weil eben auch, das kam auch aus diesem Ding heraus, dass die Menschen quasi sich nicht mehr an Gottes Gesetze auch gehalten haben. Und es ist ganz spannend, weil natürlich für mich in meiner Arbeit habe ich nochmal ganz bewusst, ich meine, jeder hat schon mal Leute gesehen, die betteln, in großen Städten hat man das ja vor allen Dingen auch mehr. Aber für mich war das natürlich nochmal viel konkreter in den letzten Jahren und ich muss sagen, es ist ganz spannend, wenn man diese Leute so mehr kennt oder beobachtet. Ich weiß noch zum Beispiel, dass wir haben ja mitten im Zentrum Rotlichtviertel in Sao Paulo gearbeitet und wir hatten da eine Wohnungslose, die war so nicht mehr Teil unserer Gesellschaft, die wir das so als normal ansehen. Die konnte kaum noch richtig reden. Die war abgemagert. Natürlich hat sie viel Drogen konsumiert, auch und so, aber auch voller Läuse. Also wir haben die dann zwischendrin mal ein, zwei Mal geduscht. Die hat über Wochen nicht geduscht. Da war das ganze Bad voller Läuse. Man musste ihr die Haare abschneiden, weil sonst hätte man das Zeug nicht rausgekriegt und so. Und sie hatte auch so von dem, was sie, so was wir als Sozialverhalten sehen oder wie wir sagen, wie wir mit anderen umgehen oder sprechen, das konnte sie alles schon gar nicht mehr. Und sie saß einfach nur da und sie kannte mich ja. Also ich bin ja jeden Tag vorbei und es war einfach nur, hast du 50 Centavos für einen Kaffee? Hast du 50 Centavos für einen Kaffee? Also es war immer so eine Leier und es war überhaupt keine Reaktion da. Und das habe ich bei ganz vielen Menschen, die auch betteln, erlebt. Dieses, ich gebe mich meinem Schicksal hin, ich sitze da und es ist gar nicht irgendwie jetzt, das sind so Statisten in einem großen Spiel. Das gehört dazu, das ist eine Leier und das gehört zu diesem Bild dazu. Man hat es sogar komisch gefunden, wenn sie dann weg war. Und so ein bisschen, also nicht in diesem ganzen Ausmaß mit den Umständen, so stelle ich mir das vor. Ich denke, er war wahrscheinlich schon nicht ganz so ungepflegt und so, das weiß man ja alles nicht, ist ja auch nicht wichtig. Aber auf jeden Fall saß dieser Bettler jeden Tag an diesem Pforte und hat gebettelt. Der hat zum Bild dazugehört. Und wer noch vor Ort war, waren eben die Menschen, die sowieso gerade dabei waren, war ja 15 Uhr. Das heißt, das Nachmittagsgebet, zu der Zeit haben die Juden dreimal im Tempel gebetet, zu unterschiedlichen Zeiten. Und da war natürlich dann auch einiges los. Und wenn wir jetzt in die Geschichte reingehen, ist es total spannend, was die Jünger machen nach dem großen Erlebnis des Heiligen Geistes. Sie sind jetzt erfüllt, die wissen, Jesus war ja auch sehr klar im Ende Matthäus mit seinem Auftrag, mache zu Jüngern, tauft und so. Und was machen die jetzt? Und das finde ich richtig spannend, weil die einfach in den Tempel gehen, um zu beten. Also gut, es ist schon auch ein bisschen kulturell bedingt, dass wir würden jetzt wahrscheinlich erstmal eine Sitzung einberufen und strategisch planen, wie wir das ganze Vorhaben jetzt auch umsetzen. Und es ist auch gar nichts Schlechtes. Ich schätze es mittlerweile sehr, wenn was gut organisiert und geplant ist. Aber trotzdem finde ich spannend, dass sie einfach weitergehen in ihrem Alltag. Es ist nicht so, jetzt, was mache ich jetzt? Sondern sie suchen Gott, klar, sie gehen in den Tempel, aber das ist was sie wahrscheinlich auch vorher schon gemacht haben. Und es ist spannend, weil sie nichts Besonderes machen und trotzdem einen neuen Abschnitt in der ganzen Kirchengeschichte einleiten. Das, was jetzt kommt, was durch diesen Kirchengang oder diesen Gang, Kirchengang nicht, in diesen Tempelgang kommt, wir lesen wir jetzt 1000 Jahre später nochmal. Und Sie gehen dorthin. Ich denke, sie waren total, also es war was völlig Normales für sie. Wie wenn wir vielleicht in den Gottesdienst gehen oder vielleicht auch so also was Alltägliches. Die Juden hatten ja noch mal viel mehr Traditionen, was auch ihre Glaubensausübung angeht. Wie wir zum Beispiel gemeinsam essen oder so. Es war einfach Alltag für sie. Und dann als zweites, was passiert, ist, sie sehen diesen Bettler und sie nehmen Kontakt auf. Sie suchen den direkten Kontakt. Ich habe diesen Abschnitt noch nie so gelesen, wenn wir kurz nochmal in Vers 4 gehen. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Und wenn wir uns nochmal an diese Szene von einem Bettler erinnern, die ich euch vorher beschrieben habe, wenn jemand wirklich direkt zu so einem Menschen geht und sagt, guck mich an, sieh mich an, das verändert die Szene und es ist eigentlich so was Einfaches. Und ich fand es wunderschön, dieser Gedanke, weil sie waren ja vom Heiligen Geist erfüllt, dass sie den direkten Kontakt zu diesem Bettler suchen, zu diesem bedürftigen Menschen, der in ihrem Alltag einfach vor ihren Füßen saß. Und da steht dann auch, dass er im nächsten Vers, der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Ist eigentlich interessant, dass hier erwartungsvoll erwähnt wird, weil im Prinzip bettelt er, das sollte doch die ganze Zeit irgendwas erwarten. Aber wahrscheinlich war es schon so normal für ihn, dass er gedacht hat, entweder kommt was oder es kommt nichts. Also so dieses, guck mal, was kommt. Und in dem Moment, wo sie sagen, sieh mich an, erwartet er zum ersten Mal was. Und wenn man genau guckt, dieses Ansehen, habe ich mal im Originaltext so ein bisschen geguckt. Natürlich habe ich mir die Übersetzung angeguckt. Ich kann kein Griechisch. Aber da steht auch, dass dieses Ansehen unverwandt anblicken, unverwandt anschauen, unverwandt schauen. Also es ist ein sehr intensives Schauen. Und der Bettler, wie er reagiert, er erwartet was. Er sieht sie auch. Weil oft ist auch so, denke ich, wenn man da sitzt, man lebt halt so und die Gesichter sind Gesichter, die an einem vorbeilaufen und auch er sieht die Person nicht. Also auch der Bettler sieht die Menschen nicht, die ihm oft was geben. Und es geht ihnen in diesem Punkt um diesen einen Mann und nicht um die ganzen Menschenmassen herum. Ich denke, da waren mehrere Menschen, die vielleicht auch bedürftig gewirkt haben. Aber in dem Moment sehen sie diesen einen Mann. Der dritte Punkt ist, wenn wir dann ein bisschen weiterkommen, was machen sie? Petrus sagt ja dann in Vers 6, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Ich war oft in der Situation, dass ich habe ja viel auch Hausbesuche gemacht. Ich persönlich habe mehr mit Transvestiten gearbeitet. Die arbeiten halt viel in der Prostitution und sind oft sehr, sehr krank, haben viele Krankheiten und immer am Minimum und viel auch so in kriminelle Sachen verstrickt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr große Armut und Bedürftigkeit in allen Punkten und auch seelisch. Also wir haben viele Geschichten gehört. Kann ich jetzt auch alles nicht im Detail erzählen, aber es ist echt, oft saß ich da und ich denke, ja, vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen bei einem bekannten Freund oder auch in der Familie, wo man denkt, es kann nicht wahr sein, dass eine Person so viel erlebt, durchmachen muss. Manchmal weiß man, das ist schon auch mit ein Stück weit Eigenverschulden dabei, aber manche Dinge, wo man einfach denkt, nochmal was und nochmal was und oft stand ich da und dachte, was soll ich, also ich bin hier aufgewachsen, behütet, brav, ohne große Probleme, bin gut durchs Abi gekommen, gut durchs Studium und so. Also unglaubliches Privileg natürlich. Und was soll ich dem jetzt sagen? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, ich verstehe dich, wäre es gelogen. Wenn ich sage, ich war oft so, dass ich einfach nicht wusste, was ich jetzt sagen soll. Vor allen Dingen, wenn man dann auch Beziehungen baut und merkt, die Person vertraut einem und die vertraut einem auch Sachen an, wo man denkt, und jetzt, was mache ich jetzt mit? Und dann auf diesem Punkt, naja, du bist Missionarin, du sitzt erstmal. Und es war oft so, wo ich sagte, oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass ich, also ich weiß, ich habe auch gelernt, zuhören ist oft viel mehr wie irgendwas sagen. Und doch war oft irgendwann der Punkt, wo die Leute, wo ich auch wusste, die sagen mir das nicht, weil sie jetzt einfach nur gehört wollen, sondern weil sie auch was erwarten. Und eines Tages hatte ich so ein Erlebnis, wo ich noch morgens Bibel gelesen habe, wie ich wieder vorbereitet habe, um auf die Straße zu gehen. Und da habe ich gedacht, eigentlich haben wir das Wertvollste. Wir haben Jesus. Wir haben die Lösung auf fast alle Probleme dieser Welt in uns. Wenn wir an ihn glauben, wir können ihn eh nicht ganz verstehen, aber wenn wir nur ein Stück verstanden haben, was es bedeutet, ihn als unseren Vater zu haben, sein Kind zu sein, dann haben wir den wertvollsten Schatz dieser Erde. Und den haben wir nicht nur, sondern den können wir auch geben. Und zwar jedem. Und zwar ohne, dass wir irgendwie, es kostet uns vielleicht schon manchmal was, aber es kostet uns nichts im Vergleich, nichts, was wir nicht geben könnten. Nichts, was uns nachher fehlen würde. Und dieser Gedanke, der hat mich durch diese ganzen Jahre auch sehr begleitet und den muss ich mir immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, genau sowas Ähnliches ist den Jüngern auch bewusst gewesen. Sie haben gesagt, ich kann dir nicht Geld geben, ich kann dir nicht das geben, was du erstmal willst, aber ich kann dir das geben, was deine Probleme wirklich löst. Und manchmal ertappe ich mich selber dabei, dass ich mir dessen nicht mehr bewusst bin. Deswegen möchte ich euch heute auch die Frage stellen, bist du dir bewusst um diesen Schatz, den du in dir trägst und dass du die Lösung von so vielen Problemen in dir hast und geben kannst? Wir dürfen es ja auch frei offen sagen. Klar, manche Reaktionen wünschen wir uns nicht und manche Reaktionen sind vielleicht nicht so cool. Aber letztendlich, wie oft habe ich auch diesen Schatz einfach nicht hergegeben und vielleicht wie diese Talente in diesem Beispiel einfach vergraben und versteckt? Und es ist so einfach. Es ist so einfach. Und genau das ist den Jüngern eben in diesem Moment bewusst. Sie sagen ja im Namen Jesus von Nazareth. Und dieser Name Jesus, habe ich auch gedacht, okay, jetzt gucken wir nochmal ganz konkret, was heißt denn dieser Name Jesus? Ich kann natürlich jetzt nicht alles aufzählen, das würde den Rahmen sprengen. Ich habe mal so ein paar Sachen zusammengetragen. Jesus hat seinen Namen von Gott selbst empfangen. Das steht in Matthäus 1, 21. Also Gott hat Jesus, hat Jesus diesen Namen gegeben und er weist ihn als Herrscher, und das erweist ihn als Herrscher Gottes über alle Welt. Also Jesus herrscht, dieser Name Jesus herrscht über alle Welt. Das steht in Philipper 2,10 und in der Offenbarung ganz durch. Er ist mit Gottes Macht, der Name Jesus ist mit Gottes Macht erfüllt und ausgerüstet. Er erweist sich auch als Offenbarung Gottes. Der Name Jesus ist die Offenbarung Gottes auf dieser Erde. Und in ihm kann der Mensch Gott finden. Also dieser Name Jesus bedeutet, dass Menschen Zugang zu diesem Gott haben. Und auch erkennen. Jesus, klar, ist der Retter der Welt, der Schuldenbefreier, Sündenvergeber, Heiland, die absolute Liebe, absolute Klarheit und Wahrheit. Und im Prinzip, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns manchmal Gedanken machen, erstmal über unsere Probleme, aber auch über die Probleme, die wir erkennen in Menschen, wenn wir sie sehen, ne, das ist ja wieder so eine andere Sache, sehen wir oft die Menschen überhaupt, dann ist im Prinzip, wenn wir ganz, ganz, ganz an die Wurzel gehen, ist das die Lösung. Und den haben wir einfach so geschenkt bekommen. Und wir haben es nicht mal verdient. Wir haben es echt nicht verdient. Gehen wir weiter in der Geschichte. Der Mann, der Geschichte nicht, dem Zeugnis, ne? Was geschah dann? Der Mann, er wandelte, also er steht auf und er springt und er singt und er lobt Gott. Wenn wir nochmal in die Szene reingehen, waren das ja eigentlich Menschen, zwei Menschen, die da im Namen Jesu was gesagt haben. Und es ist interessant, weil der Mann kann ja in dem Moment, er war wahrscheinlich Jude, kannte auch das Judentum und so, aber er kann in dem Moment keine tiefgründigen Glaubensüberzeugungen nochmal kurz überdacht haben und sich bewusst entscheiden, oh ja, ich glaube, aus dem und dem Grund glaube ich, dass dieser Gott mich heilen kann und jetzt gehe ich mal diesen Schritt, sondern das war einfach, es war ja unglaublich schnell. Er hat einfach sich drauf eingelassen, aus diesem Alltag, den er so gelebt hat, jeden Tag einfach zu betteln. Dann wird er direkt angesprochen und dann sagt er, es ist ja wie ein bisschen wie die Jünger, als Jesus sie ruft, ne? Okay, es ist ja eigentlich völlig sinnlos, weil er war ja sein Leben lang gelähmt, er wusste, dass es nicht einfach so weggeht, hat vielleicht auch schon den einen oder anderen Arzt ausprobiert und so. Und es war so eine ganz schnelle Reaktion, sinnlos und eigentlich unmöglich. Und das kann man auch Glaubensgehorsam nennen. Er hat einfach gesagt, ich wage den Schritt, ich mach's. Und das Spannende ist, ich glaube manchmal, wenn wir so an die Menschen denken, die wir begleiten oder die Gott uns aufs Herz legt, mit denen wir auch diesen Schatz teilen wollen, sehen wir so ein bisschen, dass wir, jetzt muss ich extrem lernen in meiner Arbeit, dass wir uns wünschen, dass der Heilige Geist auf die Person kommt, sie erkennt, ich bin Sünder, sich vor Jesus bekennt, ihn als seinen Heiland erkennt und so weiter. Aber letztendlich ist es vielleicht auch manchmal so ein Erlebnis, das dann Konsequenzen hat, woraufhin das ganze andere folgt. Weil der Mann, der steht auf, der rennt rum, der preist Gott, er weiß, woher es kommt in dem Moment. Er ist sich völlig bewusst, das waren nicht Johannes und Petrus, das waren keine Menschen, auch wenn Gott diese Menschen gebraucht hat. Ich preise Gott und er geht ihnen hinterher und er will mehr wissen. Und daraufhin, dieses Ereignis ist quasi die Grundlage, dass Petrus dann angesprochen wird drauf und dann so auch eine Auslegung macht, was das Ganze, der Opfertod Jesus bedeutet für die Menschheit, für die Juden. Diese Befreiung von Sünden, dieses wir dürfen vor Gott kommen, wir müssen nicht mehr keine Sündopfer mehr machen, sondern er befreit uns von unseren Sünden und wir dürfen frei vor ihm sein. Das ist so quasi die Grundlage dafür, dass diese erste frohe Botschaft so ganz öffentlich im Tempel gepredigt werden kann. Ist manchmal spannend, weil in der Vorbereitung für die Predigt habe ich mit einer Freundin gesprochen, die macht auch gerade Bibelschule und so. Und sie hat mich so ein bisschen gefragt, wärst du bereit, wenn du predigst, auch Sachen zu sagen, die niemand hören möchte? Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen. Und ich muss sagen, das war auch oft eine Frage, wenn wir jetzt so diesen Schatz sehen, den wir haben, ja, jetzt wissen wir ja konkret, wir haben den Heiligen Geist, wir haben diesen Schatz bekommen und was machen wir jetzt damit? Und dann ist ja immer gleich so die Sache, okay, dann spult sich ja ein Film in uns ab. Ja, dann muss ich ja, Gott legt uns ja bestimmt die Leute aufs Herz, oh, wenn ich der erzähle, dass sie Sünder ist und dass sie sich Schuld bekennen muss, die denkt ja erstmal, ich bin völlig abgefahren und die heißt mich alles. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo das ja auch eine Wahrheit ist, die möchte man nicht hören, das passt überhaupt nicht rein. Und dann sind wir oft so, aber den liebenden Vater, über den können wir ja reden. Oder wir sind uns bewusst, wir fangen gar nicht an zu reden. Es gibt ja auch diese Linie, ich muss gar nichts sagen, ich bin einfach nur Christ und mein Leben ist Zeugnis genug. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich glaube, Gott hat individuelle Wege, auch mit jedem und auch mit jeder Person, mit der wir unterwegs sind. Und es ist oft weniger dran, was zu sagen und oft mehr dran, was zu tun. Ich bin auch lieber auf der Straße, wie jetzt hier zu stehen. Aber es gibt Momente, wo wir wirklich reden müssen. Sollen, dürfen und können. Und das soll uns aber nicht davon abhalten. Mich hat es oft davon abgehalten. Ich habe oft nur gelebt. Und im Prinzip ist es, wie hier auch steht, wie auch hier das abgelaufen ist. Ich finde es ein super Beispiel. Erstmal leben sie ganz normal ihren Alltag. Sie gehen ins Gebet, sie gehen ihrem Alltag nach. Sie sehen jemand. Sie können ihm die Liebe Gottes auf eine ganz besondere Art und Weise geben. In seiner Bedürftigkeit. Er hat ja erstmal unglaublich viel empfangen, dieser Mann. Und dann kommt das alles automatisch danach, weil der will wissen, er hört ja dann auch, was Petrus sagt, er redet ja dann ganz klar über Buße und so weiter. Und ich glaube manchmal, ich wünsche uns allen, dass es uns diese Wahrheit, die wir auch wissen und um die Ernsthaftigkeit der Botschaft, die wir auch wissen, dass das uns nicht davon abhält, Menschen zu sehen. weil das habe ich auch erlebt. Ich meine, ich habe mit Menschen gearbeitet, da war es offensichtlich, dass da was falsch läuft und dass da auch vor Gott viel Sünde da ist, ja. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin nicht derjenige, der jetzt da steht und sagt, du bist Sünder oder so. Das kann ich nicht. Und trotzdem war das was, an den Punkt wir oft gekommen sind, aber in Liebe und zu seiner Zeit. Und dann war es auch okay. Wir dürfen nie vergessen, dass Jesus die Menschen erstmal sieht. Es gibt ja unglaublich viele Beispiele im Neuen Testament. Er sieht die Menschen, er liebt sie und dann kommt alles andere danach. Wir brauchen diese Liebe. Wir brauchen neu oder vielleicht, wir müssen uns neu bewusst machen, dass es um diesen Schatz, den wir haben. Den dürfen wir freizügig geben und alles andere kommt ganz automatisch danach. Ganz automatisch. Und es ist auch einfacher, als man sich das vorstellt. Viele Menschen haben gesagt, boah, du machst so eine krasse Arbeit und ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich hätte mir es auch nicht vorstellen können. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit Berufung. Gott legt jedem ein anderes Ambiente, wo man arbeiten kann. Und dennoch denke ich oft, es war nicht so schwer, wie es sich anhört. Es war auch für mich komisch. Aber dieses Ja zu sagen, okay Gott, ich gebe die Kontrolle ab und ich gebe meine Grenzen und ich lebe jetzt einfach diesen Alltag, war jetzt nicht ganz so normal, gebe ich zu, aber ich versuche einfach die Menschen zu sehen, die vor meinen Füßen sind und denen möchte ich begegnen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es auch nicht immer gemacht und ich habe viele Menschen übersehen. Aber wenn ich sie durch seine Gnade mal jemand gesehen habe und es so in die Richtung verlaufen konnte, war es immer, also war unglaublich und es war auch dann oft nicht ich, genau. Ich möchte jetzt einfach auch so schon zum Ende kommen und ganz kurz nochmal drauf zurückkommen, was denn diese ganze Episode in der Bibel auch für heute bedeutet. Es ist interessant, dass der Bettler auch so ein Stück weit die Person, die nicht gesehen wird und die verachtet wird, darstellt. Es ist spannend, dass auch Jesus genau diese Menschen auf dem Herzen hat, wobei ich nicht sagen muss, jeder muss auf die Straße gehen und mit Obdachlosen arbeiten, auch wenn ich mir das wünschen würde. Nein, aber ich glaube, es ist auch, es gibt ja viele Art von Bedürftigkeit und auch viele Menschen scheinen alles zu haben und sind innerlich doch so seelisch arm in Anführungszeichen. Und es ist so ein bisschen die Frage, die ich euch mitgeben möchte, vielleicht auch jetzt, wer ist denn so diese arme, in Anführungszeichen, Person, die du vielleicht nicht so auf dem Schirm hattest? Und ich nehme mich da auch selber nicht raus. Ich finde, das ist was gut ist in dieser Zeit. Man hat mehr Zeit, man muss sich mehr mit manchen Dingen beschäftigen. Man kann nicht seinen Tagesplan abarbeiten, auch oft seine Gemeindeveranstaltungen so ne, durchgehen und immer beschäftigt sein, sondern man hat Zeit, Menschen zu sehen. Wir können das nicht auf den Stress schieben. Und vielleicht so die Frage, wer ist es? Oder auch bewusst zu sagen, Gott, zeig's mir in der nächsten Woche. Vielleicht ist es auch jemand, an den du gar nicht so gedacht hast. Wie die Jünger wussten auch nicht, dass es der Mann sein wird in dem Moment. Und vielleicht ist es aber auch so, es gibt ja nicht nur die Jünger in dem Fall, sondern es gibt ja auch den Bettler. Und vielleicht fühlst du dich aber auch in dem Moment, wo du gesehen werden möchtest. Der Titel meiner Predigt ist Richtig sehen und gesehen werden. Vielleicht sind wir auch in uns oder bist du in diesem Alltagsding drin und du merkst, es geht dir nicht gut und du bist auch mit Gott sehr am Hadern oder du hast Gott noch gar nicht so wirklich erlebt. Es ist irgendwie nur eine Erzählung oder nur was Abstraktes und du möchtest gesehen werden. Gott möchte dich sehen. Und er möchte auch, dass du aufstehen kannst und frei sein kannst und die Lösung liegt in diesem Schatz, in ihm und in seinem Namen. Er möchte dir in die Augen gucken, er sieht dein Leid. Es war ja sehr individuell, er wusste ja, dass das Leid des Gelähmten, dass er nicht laufen konnte und dass Es war ja eigentlich irgendwie auch ein Stück weit was Materielles, was Anfassbares. Weil wir wissen ja, dass nur Heilung an sich nicht unbedingt bedeutet, dass die Person auch innerlich, ne, Jesus erlebt. Aber er hat es gesehen und Gott war auch das wichtig. Und daraufhin hat er nochmal viel, viel, der eigentliche Reichtum liegt ja auch in was ganz anderem, was der Gelähmte ja auch bekommen hat dann noch. Gott ist da und er möchte sehen, aber es hat auch die Erwartung gebraucht von dem Bettler. Er musste auch erwarten. Er durfte, wie diese Frau, die ich am Anfang beschrieben habe, ich habe oft versucht, mit ihr zu reden. Aber da kam nichts, die war wie weg und es lag nicht nur an den Drogen. Und ich weiß noch einmal, da bin ich mit dem Auto rausgefahren und da kam sie dann und hat mir irgendwie geholfen, hat irgendwie gesagt, du hast jetzt gleich einen Unfall gebaut, irgendwie sowas. Und ich bin total erschrocken, weil ich gar nicht wusste, dass sie reden konnte. Und ich war so total, habe ich jetzt wirklich einen Unfall gebaut? Und dann hat sie voll gelacht und hat gesagt, ich habe dich nur verarscht. Und dann, es war einer der schönsten Momente, muss ich ehrlich sagen, weil ich das Gefühl hatte, ich komme an sie ran. Und ich darf ihr da begegnen und ich darf, es ist der erste Schritt, um wirklich auch diese Liebe, die Gott uns geschenkt hat, auch weiterzugeben. Ne? Es ist ja immer ein langer Prozess. Es dauert ja immer sehr lange, immer oder oft. Es gibt selten Menschen, die sich einmal das Evangelium hören und sich sofort für Jesus entscheiden. Es ist oft viele Menschen, viele Investitionen und es ist auch okay, weil es ist eine Lebensentscheidung und auch eine sehr bewusste Entscheidung. Und auf der anderen Seite, das ist die eine Frage, dieses, was der Bettler in dem Moment verkörpert, und auf der anderen Seite die Jünger. Ne? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, die waren ja auch schon eine Weile mit Jesus unterwegs, die haben ihn ja auch erlebt und ich denke, auch wir haben Jesus erlebt. Das vergessen wir leider zu oft, zu schnell. Nochmal, sind wir uns dessen bewusst, welchen Schatz und welchen Reichtum wir haben? Oder wünschen wir uns, dass Gott es uns nochmal bewusst macht, um diesen Schatz in diese Woche mitzunehmen, nicht um ihn zu vergraben, sondern ihn freizügig zu geben und damit verbunden auch diese Frage danach, wer ist? Vielleicht redet Gott auch heute schon zu dir, wer ist dieser Bettler für dich? Vielleicht ist es auch einfach nur dran, erwartungsvoll in diese Woche zu gehen und sagen, ich bin offen. Ich bin offen. Kann sein, dass Gott dir den einen oder anderen vor die Füße stellt, den du dir nicht vorstellst, aber dann hat Gott einen Plan. Und ich will einfach nochmal so abschließend auch auf die Reaktion der Jünger danach eingehen. Wir haben dieses Wunder und es ist krass und wir sollen für Kranke heilen, wir sollen für Wunder heilen und es kann sein, dass Gott diese Woche dich gebrauchen möchte, um auch Wunder zu tun. Und wir haben diese Kraft in seinem Namen. Auf der anderen Seite finde ich es unglaublich spannend und das nehme ich auch immer wieder neu für mich mit. Was haben die Jünger gemacht nach dem Wunder? Die waren ja da und das war ja krass, ne? Die Leute haben das gesehen, gehört und jeder hat so angefangen, die haben es ja kommentiert und gesagt, der war schon immer da, jetzt läuft er da rum. Und ich glaube, wenn ich mich da, ich hätte dann das Gespräch gesucht, gesagt, ja, hier und das, wow, und dann auch so vielleicht, wenn ich Johannes gewesen wäre, oh, Petrus, guck mal, was wir gerade da, oder was hier gerade passiert ist und so. Wahrscheinlich haben sie es auch kommentiert, das wissen wir jetzt nicht genau, aber ich finde es spannend, dass sie direkt in den Tempel gehen, weil sie genau wissen, woher dieses Wunder kommt. Sie gehen direkt in den Tempel. Und es war vielleicht auch nicht der Sinn, die wussten wahrscheinlich nicht, dass sie danach gleich Zeugnis geben dürfen über das ganze Evangelium, sondern sie wollten einfach weiter anbeten. Sie waren sich wahrscheinlich bewusst und sie sind direkt, um Gott zu preisen. Und diese Haltung, die dürfen wir auch uns bewahren, die sollten wir uns auch bewahren. Weil ich finde es mega spannend, dass dieses Wunder passiert und Mittel zum Zweck ist für was viel, viel Größeres. Wir dürfen und wir sollen Wunder erwarten, aber oft ist so dieser Mittel zum Zweck, also es ist ein Mittel zum Zweck, dass Menschen wirklich gerettet werden. Und wir sind in einer Zeit, die ist spannend, das wird ja auch oft und häufig thematisiert, da geht jeder mit anders um, es sind viele Sorgen und Ängste und ja auch immer wieder die, man befasst sich ja auch mehr mit dem Ende, mit dem Lebensende oder dem Ende dieser Welt. Und ich wünsche mir, dass wir hier rausgehen, uns dessen bewusst sind, dass wir nicht wissen, wann es zu Ende ist, dass es schneller sein kann, als wir es wollen, aber dass wir diesen Schatz haben in Jesus und dass wir den frei, dass unser Auftrag ist, den heute in unserem Alltag frei an die Menschen zu geben, die um uns rum sind und die uns Gott auch ganz konkret zeigt. Ich möchte jetzt noch beten und vielleicht können wir dann einfach noch, ich habe David gebeten, auch dieses Lied, ich weiß gar nicht die Übersetzung auf Deutsch, What a Beautiful Name, also wie schön dein Name ist, genau, zu singen und vielleicht nehmen wir das jetzt als Reaktionszeit da drauf. Ich wünsche mir von Herzen, dass Gott und der Heilige Geist zu dir gesprochen hat. Es wird wahrscheinlich auch sehr individuell sein, um einfach nochmal uns bewusst zu sein, was für eine Macht und Kraft in diesem Namen steckt und dass wir einfach darauf reagieren. Aber ich wünsche mir auch ganz konkret, weil man erkennt immer so viel und das ist immer so schön, Sonntagmorgens, aber oft, mir fehlt dann oft auch dieses direkte Weitergehen und vielleicht sagt Gott dir wirklich jemand. Und das ist unser Auftrag. Und wir haben die Lösung für diese ganze Ängste, Sorgen, für uns selber, wo wir Ängste haben, aber auch für die Menschheit da draußen. Und vielleicht ist einfach an der Zeit, es mal kräftig auszuteilen. Kennt bestimmt vielleicht auch Filme, wo irgendwie mal, es geht ja immer um Geld und so, wo diese Scheine so rausgeworfen werden. Und das dürfen wir machen. Und es kostet uns nichts, was uns nachher nicht fehlt. Ich bete noch. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du heute Morgen da bist. Ich danke dir für deine Liebe und dass du uns siehst, dass du uns gesehen hast. Du siehst jetzt auch diejenigen unter uns, die sich wünschen, die sagen, ich bin hier und ich bettle und ich möchte oder ich brauche. Ja, und ich möchte dich bitten, dass wir erwarten, und dass du uns begegnest in diesen Erwartungen. Und ich weiß, dass du uns begegnest, weil du siehst unsere Bedürftigkeit und es ist dir nicht egal. Und ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns neu bewusst machst, was für einen Schatz wir von dir bekommen haben. Es ist nicht immer einfach, das bewusst zu haben und da zu haben, je nachdem, was für Kämpfe wir auch selber durchfechten. Aber wir wünschen uns von Herzen, dass du neu durch deinen Geist uns zeigst und uns eine Freude schenkst über all das, was wir von dir bekommen, ohne dass wir es verdienen, Herr. Es ist deine Gnade, die es uns schenkt. Und wir danken dir von Herzen dafür. Zeig uns aber auch in den nächsten Tagen, Wochen, nächsten Stunden, wen du uns vor die Füße legst und stellst. Hilf uns nicht, uns in unseren Sorgen, Ängsten oder auch in den ganz normalen Alltagsdingen zu verfangen. Dinge zu organisieren, durchzubringen und dabei zu vergessen, wer um uns ist, Herr. Vergib uns auch, wo wir das gemacht haben. Zeig es uns und gib uns die Freiheit und die Einfachheit und die Freiheit einfach dann auch zu geben. Und auszuteilen in deinem Namen. Amen.